Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Live-Webcast-Serie von Codefest.at zu Silverlight. Mein Name ist Max Knorr, ich bin Developer Evangelist in der Developer und Platform Group von Microsoft Österreich. Bis jetzt haben wir uns angeschaut, wie man eine Oberfläche für die Codefest MIOS Applikation bauen kann. Ich zeige sie kurz einmal her, damit wir sehen, wie Codefest MIOS aussieht. Dazu öffnen wir den Internet Explorer 8 und schauen einmal auf www.knornet/demos/codefest-mios. Das ist die Public URL von unserer Demo-Applikation. Es ist eine Restaurant-Bestell-Software, also ich kann hier Restaurants suchen und mir dann Essen bestellen. Und das erste ist zum Beispiel, wenn ich hier eine Postleitzahl eingebe, ZB3100, dann wird mir der Ort herausgesucht. Wir haben bis jetzt eigentlich nur das Design für die Applikation gebaut, dass man hier zwischen den Seiten hin und her springen kann. Und heute wollen wir die Logik dahinter bauen, sodass zum Beispiel die Postleitzahlsuche und die Suche nach Restaurants, die dann hier dargestellt werden, endlich auch dann funktioniert. Bis jetzt haben wir Expression Blend verwendet, Expression Blend 3, um das UI zu entwickeln. Heute werden wir mit Expression Blend 3 und Visual Studio arbeiten, um den Code dahinter zu bauen. Unser Projekt liegt hier drinnen unter Work, Codefest MIOS Solution. Wir können das gleiche Projekt in Visual Studio öffnen und in Expression Blend. Schauen wir uns nochmal hier die Design View an, also Expression Blend. Dann sehen wir hier unser Projekt. Wir haben zum Beispiel hier eine Search Page und in der Search Page haben wir dann alle unsere Controls drinnen, ZB den Restaurant-Suchen-Button, den Restaurant-Senden-Button. Interessant ist, schauen wir uns einmal diesen Search-Substate an, den wir letztes Mal gebaut haben und suchen uns hier drinnen das sogenannte Search-Control heraus und editieren mal dieses Search-Control. Search-Control hat hier drinnen Expander und in diesen Expandern haben wir hier zum Beispiel eine Textbox. Was wir jetzt mal machen ist, wir wollen Logik dazufügen, dass wenn man in diese Textbox etwas eingibt, eine Postleitzahl, Daten vom Server geladen werden, nämlich der zugehörige Ort zu dieser Postleitzahl. Schauen wir uns mal an, bis jetzt haben wir eigentlich das XAML editiert. XAML, wenn wir hier umschalten, ist eine XML-Sprache, die Oberfläche abbildet. Suchen wir mal zum Beispiel hier nach Textbox. Dann sehen wir, unsere Textbox, die wir gerade im Designer gesehen haben, wird hier abgebildet als Textbox mit Namen Postal Code, mit einem gewissen Text und so weiter. Den Text resetten wir mal und sagen hier, dass der Text dabei leer sein soll. Und dann haben wir in gleicher Weise darunter zum Beispiel einen Textblock. Dieser Textblock zeigt dann halt den Rückgabewert an. Diese ganzen Dinge sind alle... Das löschen wir auch einmal hinaus. Diese ganzen Dinge sind alles XAML-Beschreibungssprachen für unsere Oberfläche. Wenn es jetzt um den Code geht, dann brauchen wir C-Sharp im Hintergrund. Wir können hier aus Expression Blend Events mal anhängen. Klicken wir hier drauf und sehen, es gibt zum Beispiel ein Lost Focus Event und sagen hier Postal Code-LostFocus. Das ist die C-Sharp-Methode, die wir aufrufen wollen, wenn die Textbox den Fokus verliert. Das heißt, die Trennung ist klar. Im XAML definieren wir, wie sieht das UI aus, wie sind die Farben, wie ist die Struktur. Und in C-Sharp oder in VB.NET im Hintergrund definieren wir, was passiert, wenn zum Beispiel die Textbox ihren Fokus verliert. Visual Studio hat jetzt im Hintergrund schon das gleiche Projekt geöffnet und wir sehen hier gleich den Event-Händler. Es gibt zum Beispiel für dieses Search-Control immer zum XAML eine dahinterliegende C-Sharp-Datei, in der sind wir jetzt hier. Und in unserem Postal-Code underline lost-focus, in dieser Methode können wir jetzt C-Sharp-Code schreiben. Wir könnten zum Beispiel eine Message-Box ausgeben, sagen Message-Box show, danke. Wenn wir nun die Applikation starten, entweder aus Visual Studio oder aus Expression Blend, kommt aufs Gleiche raus mit F5, dann können wir das Ganze ausprobieren und jetzt mal in unserer Textbox etwas eingeben und dann den Fokus verlassen. Das ganze Projekt wird geladen. Wir gehen auf Restaurant suchen, wählen hier Lieferort aus, geben hier ASD, ASD ein. Mit Tabulator verlassen wir die Textbox und unser C-Sharp-Code im Hintergrund wird aufgerufen. Interessant ist jetzt, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten wollen mit dem UI, zum Beispiel wollen wir schreiben Danke, Doppelpunkt, und danach wollen wir die Eingabe angeben, dann können wir auf die Objekte zugreifen mit this.postalcode-textbox, heißt ja diese Textbox, haben wir definiert. Schauen wir mal nochmal rüber in Expression Blend. Wir haben hier definiert, dass die Textbox einen Namen hat, Postal Code Textbox, und mit diesem Namen können wir aus C-Sharp auf das Objekt zugreifen und haben jetzt hier ein ganz normales Objekt vom Typ Textbox zur Verfügung und können hier alle möglichen Einstellungen, Abfragen setzen, zum Beispiel können wir Text verwenden und den ausgeben. Somit haben wir jetzt mit der Textbox interagiert im Code Behind. Der User kann etwas eingeben und wir können das in einer Messagebox zum Beispiel ausgeben. So, gehen wir auf Restaurant suchen. Die Animation startet. Wir sagen hier Danke Welt. Tabulator, so sehen wir hier natürlich auch Danke Welt. Das heißt, wir können von C-Sharp auf die Controls zugreifen und wir können in C-Sharp Event-Händler schreiben und andere Dinge, vor allem eigentlich Event-Händler, die reagieren und Dinge machen, wenn sich im UI etwas verändert. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen eigentlich anstatt hier eine Message-Box anzuzeigen, jetzt Daten laden und mal schauen, was ist das für eine Postleitzahl. Daten laden ist bei Silverlight ein interessantes Kapitel. Schauen wir uns dazu mal ein paar Slides an. Es geht nämlich da auch um Security. Das Problem bei Silverlight ist, oder eigentlich ein Vorteil von Silverlight ist, es wird auf der lokalen Maschine ausgeführt. Auf der lokalen Maschine ausgeführt heißt, wenn zum Beispiel ein Werbebanner von irgendeiner Seite mit Silverlight programmiert wurde und der wird auf der lokalen Endmaschine ausgeführt, so haben wir auch Zugriff auf Ressourcen der lokalen Endmaschine. Zum Beispiel das UI wird gerendert auf der Grafikkarte des Endbenutzers. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir dann, weil wir haben ja mit Silverlight ein Mini.NET-Framework zur Verfügung, können wir mit diesem .NET-Framework jetzt zum Beispiel die Festplatte formatieren? Oder wenn Sie einen Werbebanner auf Microsoft.com sehen, kann der parallel dazu Ihre Seriennummern auslesen? Natürlich nicht. Silverlight läuft in einer Security Sandbox. Und Security Sandbox bedeutet, dass Silverlight eigentlich von Haus aus mal nichts darf auf der lokalen Maschine. Diese Sandbox schränkt die Dinge ein und man kann die Sandbox auch nicht selber erweitern. Das heißt zum Beispiel lokaler Dateisystemzugriff, wie wir das aus dem vollen .NET Framework kennen, ist bei Silverlight per se mal nicht erlaubt. Die Sandbox kann von uns selber nicht erweitert werden, aber Silverlight bietet von Haus aus Erweiterungen an, weil wenn wir keinen Zugriff auf die lokale Maschine hätten, wozu dann überhaupt Silverlight? Könnten wir gleich alles mit HTML machen, serverseitig, mit ASP.NET zum Beispiel. Aus diesem Grund gibt es 4 lokale Erweiterungsmöglichkeiten. Das eine ist der sogenannte Local Storage. Das ist wie ein Cookie, wir können lokal auf der Maschine etwas ablegen und können diese Dinge wieder laden. Es ist aber applikationsspezifisch. Sehen wir nachher noch, werden wir brauchen für den Bestelldialog. Es gibt einen File-Open-Dialog und zugehörig auch einen File-Save-Dialog, also so Common-File-Dialoge. Diese Dialoge erlauben mir, auf eine beliebige andere Datei zuzugreifen. Also nicht nur wie ein Cookie in diesem Local Store, sondern beliebiger Datenimport und Export aus irgendeiner Datei. Aber es gibt wieder die Sicherheitseinschränkung, der User muss die Datei öffnen oder er muss sie speichern. Das heißt, angenommen, wir wollen jetzt eine XML-Datei importieren und die dann in Silverlight verarbeiten, so ist der Schritt zuerst einmal einen File-Open-Dialog anzuzeigen. Der User kann eine oder die Userin kann eine Datei auswählen und auf diese eine Datei haben wir dann lesenden Zugriff. Oder wir wollen etwas exportieren, wir zeigen einen File-Save-Dialog an, die Benutzer wählen eine Datei aus auf der lokalen Festplatte und auf diese eine Datei haben wir dann schreibend Zugriff. ohne den Dialog funktioniert das Ganze nicht. Das ist eben wiederum die Sicherheit dabei, der User oder die Userin muss eine Zustimmung geben, dass wir Zugriff auf eine beliebige lokale Datei haben. Die dritte Variante, die es gibt, sind Sockets. Wir können Sockets öffnen, Socket-Verbindungen, allerdings auf nur einer gewissen Port-Range, die über der vordefinierten Standard-Port-Range liegt. Also wir können zum Beispiel nicht ein Socket zu Port 21 öffnen oder zu Port 25, sondern wir haben 5 Silverlight-spezifische Ports und die können wir verwenden. Was ist der Sinn dahinter? Man kann damit keine Denial-of-Service-Attacken vom Werbebanner aus programmieren, sondern man muss wirklich den Server so konfigurieren, dass der auch da weiß, er ist jetzt für Silverlight in Verwendung. Es ist aber möglich, zum Beispiel einen Mail-Server oder einen FTP-Server zu bauen, der auf diesem Silverlight-spezifischen Port hört und dann kann man von Silverlight aus über Socket-Verbindung zum Beispiel einen Mail-Client bauen oder einen FTP-Client. Das nächste ist, wenn wir nicht Sockets verwenden wollen, ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von Sockets, dann haben wir die Möglichkeit, HTTP-Requests zu machen, über den Browser-Netzwerk-Stack. Also ganz normales Get, Post, Put, Delete, alle HTTP-Verbs, die wir so kennen. Und das Ganze sogar Cross-Domain. Also wir können nicht nur Cross-Domain, heißt, wenn unser Werbebanner jetzt von www.microsoft.at läuft, dann können wir nicht nur von www.microsoft.at was herunterladen oder was raufschicken, sondern auch von anderen Domains, Cross-Domain, da muss man aber eine Sicherheitseinstellung treffen, ein Cross-Domain-Policy-File. Wir werden diesen HTTP-Request heute mal nutzen, weil wir wollen nun die Postleitzahl von einem Server auflösen lassen. Wir haben auf einem Server eine Postleitzahlen-Datenbank und wollen dort 2100 zum Beispiel hinschicken und vom Server zurückbekommen, was ist das für ein Ort, zum Beispiel Korneuburg in diesem Fall. Aus diesem Grund verwenden wir nicht plain HTTP-Messages, sondern wir wollen etwas wie ein Web-Service verwenden, wie ein WCF-Service. Es gibt hier etwas, einen einfachen Zugriff auf eine Datenbank mit den sogenannten ADIO.NET Data Services. Na, die brauchen wir aber eigentlich erst im zweiten Schritt für die Bestelldatenbank. Fangen wir mal einfach an mit der Postleitzahlsuche. Gehen wir wieder zurück zu unserem Projekt. Ich habe hier das Service-Projekt. Das ist die Serverseite, wo auch unsere ASPX-Seite drinnen ist. Also einfach unsere ASP.NET-Webseite, die aufgerufen wird und aus der heraus Silverlight gestartet wird. Ich habe jetzt hier auch einen WCF-Service angelegt, ein PLZ-Service. Ich habe hier gesagt Add New Item und habe als Wert ausgewählt Silverlight Enabled WCF-Service. Silverlight Enabled WCF-Service. Dadurch bekomme ich einen WCF-Service, das bereits die nötigen WCF-Bindings hat. Es ist nämlich so, Silverlight kann derzeit nur ein einziges Binding verarbeiten, Basic HTTP Binding. Also kein Message Queue Binding oder andere Dinge, kein Named Pipe Binding, sondern Basic HTTP Binding. Das ist auch bereits konfiguriert in der Webconfig und unser Postleitzahl Service ist jetzt ein ganz normales WCF Service, das ein Interface implementiert. Auf diesem Interface habe ich eine Methode definiert, getCityNames, die bekommt einen Postal Code übergeben als String und liefert einen weiteren String zurück, das wird dann der Ort sein. Damit das Ganze in WCF funktioniert, hat diese Methode einen Operation Contract drauf, also das ist eine Operation innerhalb von unserem Service und das gesamte Service hat einen Service Contract definiert. Nun haben wir hier eine Implementierung des Postleitzahl-Services mit der Methode getCityNames und was die macht ist, eine Hilfsklasse aufzurufen, Postal Code Directory und in Wahrheit geht es hier nur darum, dass eine XML-Datei durchsucht wird und in dieser XML-Datei wird einfach nach der Postleitzahl gesucht und dann die entsprechende Stadt oder Ort zurückgegeben. Das ist unser Service und dieses Service können wir nun aufrufen, wenn wir hier rechte Maustaste View in Browser wählen. Dieses WCF-Service ist unter einer URL im Internet öffentlich erreichbar oder in dem Fall halt auf Localhost. Localhost 20441 PLZ Service. Und dieses Service generiert mir dann hier auch schon diese Service-Testseite und bietet mir übrigens auch schon einen Tipp an, wie ich das dann nachher verwenden kann. Das heißt, wir haben ein WCF-Service am Server und wollen dieses WCF-Service jetzt von Silverlight aus aufrufen, vom Client aus. Aus diesem Grund schauen wir in unser Search Control hinein, in Search Control, in die Lost Focus Methode, die wir vorher hatten, Postal Code Lost Focus, und anstatt hier eine Messagebox anzuzeigen, rufen wir das Service auf und laden uns die entsprechende Postleitzahl von der Serverseite herunter. Um ein WCF-Service einzubinden, das ist immer so im .NET Framework, genau auch in Silverlight, braucht man eine Service-Referenz. Wir gehen in den Solution Explorer, in unsere Silverlight-Applikation und sagen hier Service References, Add Service Reference. Wir fügen eine Verbindung auf ein Service dazu. Wir suchen mal nach bestehenden Services. Wir nehmen das PLZ-Service, das hat da oben die Adresse definiert, und sagen dann, das soll unter dem Namespace PLZ-Service zur Verfügung stehen. Okay. Nun wird uns in Silverlight eine Proxy-Klasse gebaut, eine lokale, und diese Proxy-Klasse übernimmt die ganze Kommunikation über HTTP. Das Aufrufen des HTTP-Stacks, das Senden der Nachricht an das Service und das Zurückholen der Daten. Alles, was wir machen müssen, ist jetzt hier einen PLZ-Service-Client zu bauen. Also einen Webservice-Client, Shift-Alt-F10, wir fügen den Namespace hinzu, sagen Client equals new PLZ-Service-Client. Die URL ist in einer XML-Datei konfiguriert, in der Service-References-Client-Config, da ist definiert, zoomen wir wieder raus, da ist definiert, wir haben einen Endpunkt, das ist seine Adresse und er verwendet ein Basic-HTTP-Binding und das ist sein Kontrakt. Das heißt, wir können das Service aufrufen und die Adresse des Services ist in einem XML-File definiert. Wir können hier sagen Client. Und die Methode am Server hat geheißen GetCityNames. Am Client ist diese Methode GetCityNames mit Async hinten dran. Interessant. Warum ist die mit Async hinten dran? Es ist eine asynchrone Methode. Wir sehen auch, die Methode liefert keinen Rückgabewert zurück, nimmt aber hier eine Postleitzahl als Parameter. Da geben wir einfach mit die Postleitzahl aus der Postal Code Textbox. Nur, wie kriegen wir jetzt den Rückgabewert zurück? Wenn wir hier sagen String Ort, werden wir nichts zurückbekommen, weil GetCityNames Async liefert Void zurück. Das Ganze ist nämlich eine asynchrone Methode, ein asynchroner Proxy-Aufruf, der im Hintergrund basiert in einem Background-Thread. Und um das Ergebnis zu bekommen, müssen wir uns auf ein Event hängen, das heißt GetCityNamesCompleted. Das ist ein Event, drum hängen wir einen Event-Händler an, klar, tap, tap. Und dieser Event-Händler, den kann man auch kürzen, weil das New-Event-Händler ist eigentlich obsolet, das braucht man nicht unbedingt. Wir hängen an, GetCityNamesCompleted ist diese Methode, die da unten dann aufgerufen wird. Und in der Methode haben wir über die EventArguments, über e.result Zugriff auf das Endergebnis. e.result ist ein String in dem Fall, der Rückgabewert unserer Methode. Fragen wir mal ab, if e.error equals null, es ist kein Fehler aufgetreten, und e.cancelled equals false, also weder ein Fehler aufgetreten, noch wurde das Ganze frühzeitig abgebrochen, dann sagen wir this Punkt und ja, sagen wir einfach mal string city equals e.result. Damit haben wir den City-Namen zurückbekommen. Die Frage ist, wo zeigen wir den jetzt in unserem UI an? Derweil einmal mit einer Messagebox show city und nachher in diesem Textblock drinnen. Das heißt, der Vorgang ist so, ich hinterlege einen Callback, eine Methode, die aufgerufen werden soll, wenn die asynchrone Version fertig ist. Dann starte ich die asynchrone Version und implementiere hier das Datenholen durch die Eigenschaft e.result. Warum das Ganze? Der Browser ist das Werkzeug des Benutzers und der Benutzer möchte gerne vielleicht die Seite verlassen, während die Daten geladen werden. Und das könnte problematisch sein, weil angenommen, wir machen das Ganze synchron, dann blockiert ja der Browser und der User könnte den Browser nur noch mit dem Task Manager beenden. Aus diesem Grund müssen alle Aufrufe in Silverlight, die langdauernd sind, also Netzwerkaufrufe, andere Dinge, immer asynchron passieren, sodass der Browser nicht blockiert wird. Und nachdem wir jetzt diesen asynchronen Callback gebaut haben, schauen wir uns einmal an, wie das funktioniert. Mit F5 starten wir die Applikation und geben jetzt irgendeine Postleitzahl ein, Restaurant suchen, Lieferort. Also wir befinden uns hier in 1120 Wien gerade, im Microsoft Innovation Center, 1120 Tabulator, und wir kriegen Wien zurück in der Messagebox. Oder wir geben ein 3100, dann kriegen wir St. Pölten von der Serverseite zurück. Das heißt, alles, was wir jetzt noch brauchen, ist, dieser asynchrone Callback muss anstatt einer Messagebox dann hier dieses Label neben Ort setzen. Dazu gehen wir wieder in Blend hinüber. Ja, wir haben die Lösung außerhalb verändert, ich weiß. Suchen uns hier den Textblock heraus und geben dem Textblock einen Namen, nämlich City Textblock. Soweit, so gut. Nun können wir, wenn wir in Visual Studio einmal das Projekt rebuilden mit Steuerung Shift B, hier sagen this.cityTextBlock.text equals city. Damit erfolgt die Verbindung und der Rückgabewert wird jetzt im Textblock angezeigt. Die Applikation wird geladen. Wir gehen auf Restaurant suchen. Wir geben einen Lieferort ein von 2100 Tabulator und sehen hier das Endergebnis Korneuburg. Man sieht, es passiert asynchron. Ich könnte währenddessen auch irgendetwas unternehmen. 1000 gibt es überhaupt nicht, aber 1100 zum Beispiel. Und das UI ist weiterhin responsive, während asynchron im Hintergrund das Service aufgerufen wird. Also das ist die eine Methode, Daten zu besorgen von einem Server über WCF Services. Wenn wir jetzt von der Suche sprechen, so wollen wir eigentlich die Suche so implementieren, dass wir auf eine Datenbank im Hintergrund zugreifen. Das heißt, wir machen eine Suche von Restaurants. Wir bräuchten also eine Methode getRestaurants. Wir brauchen aber auch eine Methode insertOrder, vielleicht auch updateOrder. Es ist also ziemlich kompliziert, wenn man viele Datenbanktabellen hat, müsste man für jede Datenbanktabelle vermutlich eine eigene Insert, Update, Select und Delete, also die ganzen CRUD-Operationen bauen. Wenn man jetzt gewohnt war, bisher eine Zwei-Schichten-Architektur zu machen, also wirklich Client und Datenbank, dann ist das vielleicht jetzt eine Enttäuschung. Warum ist das so kompliziert? Warum muss ich immer vier Service-Operationen bauen für jede Tabelle? Um das zu vereinfachen und um Silverlight wie eine Zwei-Schichten-Applikation bauen zu können, muss man einen Service verwenden, aber es gibt eine spezielle Form von Service, eben dieses ADIO.NET Data Service. Wir können von Silverlight nicht direkt auf die Datenbank zugreifen, weil wir kein System Data SQL Client zum Beispiel haben, weil eben Silverlight im Browser läuft und der Browser kann HTTP und ein bisschen Socket-Verbindungen, aber jetzt keine Direktverbindung zu einem SQL Server. Aus diesem Grund immer ein Service dazwischen schalten. Wir brauchen immer eine Drei-Schichten-Architektur mit Silverlight, mit Silverlight am Client, einer Service-Schnittstelle und dahinter die Datenbank. Was wir aber machen können, wir können einen Service automatisch aus der Datenbank bauen, eben diese ADIO.NET Data Services. Dazu wieder zurück zu den Slides. Was eben die ADIO.NET Data Services machen, ist eine Schnittstelle zu bilden zwischen dem Silverlight Client und der Datenbank. Hier sehen wir, die Data Services sind eine Schicht auf dem Server, die über die SQL Server Datenbank gestülpt werden. Nicht nur das, wenn wir jetzt mit Cloud Computing etwas machen wollten, mit Windows Azure, dann gibt es ja auch auf Windows Azure eine SQL Server Datenbank, die SQL Services, die Azure SQL Services, und auch die kann ich anprogrammieren mit den SQL Data Services. Das heißt, wenn ich die SQL Data Services mit Silverlight verwende, dann wird mit HTTP, mit HTML, mit HTTP und XML, Entschuldigung, zugegriffen auf die Datenbank, und es ist sogar egal, ob es ein SQL Server auf Ihrem lokalen Firmennetz ist oder ob es ein SQL Server in der Cloud in Windows Azure ist. Das Ganze funktioniert so, oder bauen wir mal das erste SQL Data Service und schauen wir uns dann die Details an. Wir gehen auf die Serverseite, also in unsere ASP.NET Applikation hinein, und haben hier bereits für die Datenbank ein ADIO.NET Entity Datenmodell angelegt. ADIO.NET Data Services bauen auf dem Entity Framework auf. Das heißt, ich habe hier rechte Maustaste Add New Item gemacht, habe ein ADIO.NET Entity Data Model ausgewählt, dem einen Namen gegeben, mir das automatisch aus der Datenbank generieren lassen und dann ein paar Änderungen noch gemacht, dass die Namen schöner heißen wie Restaurant und dass die Einzahl und Mehrzahl überall so passt, wie ich das gerne hätte. Und habe jetzt hier ein Datenmodell. Das sind Objekte, die aus der Datenbank generiert werden. Wir haben also ein Restaurant-Objekt und dieses Restaurant-Objekt wird in der Datenbank abgebildet in der Tabelle Restaurant. Und hier haben wir dann jeweils die Zuordnungen, Tabellenspalte in Objekteigenschaft. Das heißt, das Ganze ist eine Art Object Relational Mapper, ein OR Mapper, und den können wir jetzt verwenden, um darauf aufbauend ein Data Service zu bauen. Rechte Maustaste, Add New Item, ADIO.NET Data Service ist das, was wir hier brauchen. Dem können wir einen klingenden Namen geben und kriegen hier eine Service-Datei, wie das PLZ-Service bereits war, aber zum Beispiel hier das Codefest Meals Data Service. Das ist das, was wir bauen. Und das ist ein bisschen anders als unser Postleitzahl-Service. Es leitet sich nämlich von Data Service ab und übernimmt hier das Datenmodell mit vom Entity Framework. Also Codefest Meals Data Service ist ein Data Service für die Codefest Meals Kontext-Datenbank-Verbindung. Ich habe hier bereits eine eigene Server-Methode gebaut. Vom Prinzip her erlaubt mir das Data Service zwei Dinge. Einerseits automatischen Create, Read, Update, Delete Zugriff auf die Datenbank. Das habe ich hier auch schon enabled, dass alle Entitäten lesenden Zugriff haben. Zusätzlich habe ich aber noch so etwas wie eine serverseitige Stored Procedure gebaut. Das ist eine serverseitige Methode, die wird aufgerufen, die macht am Server eine Abfrage, macht das schon Joins und liefert das Ganze zurück. Was diese Abfrage macht, ist, sie bekommt eine Postleitzahl, die minimale Bestellmenge und die Anzahl der Zeit, wie lange es dauert, zu delivern von Seiten des Lokals, und baut dann hier eine Query auf, wo wir eben mehrere Dinge vergleichen. Wir suchen, ob die Postleitzahl in den Delivery Zones vorhanden ist, und wir fragen die Mindestbestellmenge und die Delivery Zeit ab, hier mit Language Integrated Queries, und liefern dann das Suchergebnis zurück. Nun kann ich eben dieses SQL Data Service genauso wieder mir im Browser öffnen, von der Serverseite, das Codefest Meals Data Service, und schauen wir uns jetzt mal nicht diese spezielle Get Restaurants Stored Procedure an, die da mehrere Parameter übernimmt, sondern schauen wir uns mal den Standard an. Wenn ich das Codefest Meals Data Service aufrufe ohne Parameter, dann kriege ich hier ein XML zurück. Ein XML, das mir angibt, es gibt eine Tabelle Categories, eine Tabelle Delivery Zones, eine Tabelle Dishes, Orders und so weiter. Und ich kann jetzt über die URL navigieren, sozusagen mein Select Statement zusammenbauen. Ich sage hier zum Beispiel /dishes und bekomme jetzt alle Daten aus der Tabelle Dishes zurück. Das heißt, mein Select Statement und mein Insert Update Delete wird immer über die Serverseite gebaut. Man muss beim Internet Explorer Tools, Internet Options hier unter Content und Feeds and Web Slices deaktivieren, dass automatisch die Feed Reading View angezeigt wird, weil was hier zurückkommt, ist nämlich ein RSS-Feed. Und darum macht der Internet Explorer automatisch diese Feed Reading View auf. Beenden wir das, starten wir das Ganze noch einmal. und geben hier nochmal /dishes ein, dann bekommen wir jetzt diesen Feed hier zurück und das ist nicht ein Feed von Blog-Einträgen, sondern das ist ein Feed von Datenelementen. Und wir sehen hier schon zum Beispiel der erste Dish, Dishes Klammer 1, hat Pizza Margarita, einen Subtitle, was die Inhaltsstoffe sind und dann gibt es noch einen zweiten Dish, der hat den Index 3, das ist Pizza Capricciosa. Ich kann nämlich jetzt da oben in der URL noch weiter filtern, wenn ich sage, ich möchte den Dish mit dem Index 1 haben, also mit dem Primary Key 1 haben, dann gebe ich 1 ein, dann kriege ich nur einen einzigen Dish zurück. Oder wenn ich sage 3, dann kriege ich halt auch nur den Dish mit diesem Primary Key zurück. Und so kann ich jetzt dann noch weiter navigieren und andere Dinge sagen. Ich kann auch hier sagen Restaurant zum Beispiel, Restaurants Klammer 1, schauen wir mal, ob es das gibt. Das Restaurant mit der ID 1 ist zum Beispiel die Pizzeria Pizza King. Wenn ich jetzt zusätzlich die Kategorie abfragen will, sehen wir hier drinnen im XML, gibt es einen Link. Das ist eine Relationship zu einer anderen Tabelle über einen Foreign Key und der Link heißt /category. Diesen Link können wir jetzt natürlich folgen und da oben /category eingeben. Dann bekommen wir einen Fehler. Starten wir das Ganze nochmal. View in Browser. Irgendwas hat jetzt gerade nicht funktioniert. /categories zum Beispiel. Okay, funktioniert noch. Restaurants 1 gibt es nicht mehr. Okay. Restaurants. Restaurants 2 zum Beispiel. Categories zum Beispiel. 1. Bad Request. Categories asiatisch. Da ist der Primary Key asiatisch. Ein String. Okay. Da gibt es gerade einen Server-Error, schauen wir uns aber später an, wenn wir das brauchen. Wichtig ist, wir könnten also über die Links navigieren und haben eine eigene serverseitige Methode, die wir genauso aufrufen können. Die heißt getRestaurants und die macht halt hier ein Join auf mehrere Dinge und eine spezielle Abfrage mit Parametern. Das heißt, die ADO.NET Data Services haben folgende Nomenklatur, das Entity-Datenmodell, ist unsere Datenbank. Da wird definiert, welche Entitäten werden von dem Data Service zurückgegeben. Über die URIs wird die Datenabfrage gebaut. Also wirklich mit der URI wird definiert, was möchte ich laden, welchen Key, wie ist meine Select Query. Und über die HTTP-Verben kann ich steuern, was ich machen will. Mit HTTP-Verb-Get ist es ein Select. Mit HTTP-Verb-Delete ist es zum Beispiel ein Delete aus der Datenbank. Die Formate, die dieses Service zurückgeben kann, können XML oder JSON sein. Und nun kann ich dieses Service aufrufen. Gehen wir weg von der Serverseite, gehen wir auf die Client-Seite. Ich möchte dieses Service aufrufen und zwar zum Beispiel, wenn jetzt GetCityNames fertig ist, möchte ich automatisch einen Refresh machen. Ich sage hier Refresh Data oder Refresh Restaurants. Shift-Alt-F10. Und baue mir hier eine kleine Hilfsmethode, die mir automatisch die Restaurants neu lädt. Dazu muss ich wiederum eine Referenz hinzufügen auf mein Service, @ServiceReference, und füge mir diesmal eine Referenz auf das Codefest Meals Data Service dazu, nenne das Ganze Data Service vom Namespace und kopiere mir auch schon mal die URL. Aha, no operations found. Oh ja. Da sind sie. Und ich kann jetzt hier mein Data Service bauen. DataService.CodeFestMealsContext. Das ist meine Verbindung zum Service. Context equals new CodeFestMealsContext. Dem muss ich hier, weil es ein Data Service ist, die URI mitgeben, manuell. Die haben wir eh kopiert bereits. Und kann jetzt hier drauf zugreifen, indem ich sage ctx.Restaurants zum Beispiel. ctx.restaurants liefert mir eine Liste von Restaurantobjekten vom Server zurück. Was wir machen wollen, ist aber diese spezielle Stored Procedure aufzurufen. Aus diesem Grund definieren wir uns manuell eine URL. Und diese URL heißt String Format getRestaurants. Fragezeichen und dann geben wir als HTTP-Parameter in der URL hier einfach die Dinge mit Postal Code, Min Order Amount, Delivery Minutes. Das sind genau die Methoden, die wir auf der Serverseite hier definiert haben. Im Data Service haben wir auf der Serverseite hier Parameter definiert und die geben wir auf der Client-Seite als URL-Parameter mit. Wir müssen nur noch entscheiden, was wir hier nehmen. Min Order Amount nehmen wir jetzt einfach mal hart gecodet 10. Da kann ich dann natürlich die Werte vom Slider nehmen. Delivery Time nehmen wir 60. Und Postal Code nehmen wir postalcodetextbox.text, die Echtdaten. Und dann rufen wir ein Data Service auf. Wir sagen Context Begin Execute. Wir wollen Restaurants zurückbekommen und rufen diese URI auf. New URI ist URI String. URI Kind Relative ist das Ganze. Wir geben wieder einen asynchronen Callback an. Sagen wir zum Beispiel Refresh Finished heißt der. Und einen State, da geben wir den Kontext mit. Und sagen hier Private Void Refresh Finished. Finished. Hat iAsync Result drinnen. Das ist das zweite asynchrone Pattern, das wir überall in .NET haben. Und hier kann ich sagen, result.asyncState, das ist gecastet auf CodeFestMealsContext, weil das ist ja, was wir hineingegeben haben, diesen Context hier oben. Den bekommen wir zurück und sagen, varContext equals dieser State. Und dann sagen wir hier genauso wie beginExecute, nun endExecute, und kriegen hier dann Restaurants zurück. Und geben das Result hinein und sagen am Ende noch ToList. So, var result list equals result ToList. Und damit das ToList da ist, müssen wir oben einen using system.link hinzufügen, weil das ist eine Link-Extension-Methode. Nun funktioniert das Ganze und wir haben hier eine Liste von passenden Restaurants zurückbekommen. Starten wir das Ganze mal und schauen wir uns an, wie es funktioniert. Sobald ich hier die Postleitzahl eingebe, im Lieferort 1120, wird meine Methode aufgerufen und asynchron bekommen wir in dem Fall einen Fehler zurück. Okay. Wie schaut der Fehler aus? An error occurred. Message Data Service. Okay, schauen wir uns das kurz einmal an. CodeFest Meals Data Service. Bilden wir mal das Ganze neu und schließen sicherheitshalber da unten den Webserver. Starten jetzt noch einmal das CodeFest Meals Data Service. Okay. Suchen wir mal nach Restaurants noch einmal. Okay. Probieren wir noch einmal den Client aus. Restaurant suchen. 1120. Und, okay, ein neues Bild hilft immer. Wir kriegen hier eine Result List zurück. Und diese Result List ist eine Liste von einzelnen Restaurantobjekten, Al Carbonara, Soja, der Schnitzelwirt, Kebab. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist dann diese Objekte mit dem UI verbinden, also auf der Listbox, die Objekte anzeigt, die Item Source zu setzen. Das lassen wir jetzt und schauen uns derweil noch was anderes an. Nämlich, wie wir lokale Daten speichern können. Nicht minder interessant, wenn wir auf Send Order gehen, dann wollen wir Bestellung senden, wollen wir hier die Adresse speichern können, sodass Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl und Ort nicht jedes Mal von neuem eingegeben werden muss. Also eine Art User-Profil, das lokal abgelegt werden soll. Aus diesem Grund verwenden wir den Isolated Storage. Nochmal zur Erinnerung, der Isolated Storage ist wie ein Cookie Store und dieser Cookie Store erlaubt es uns einfach, Daten lokal abzulegen. Aber nicht in c:\windows oder sowas, sondern wirklich in einem vordefinierten Verzeichnis. Dieses vordefinierte Verzeichnis wird auch automatisch generiert von der Runtime und hat einen anonymen Namen, also der ist nirgends aufgelistet, und jede Applikation hat ein eigenes Verzeichnis. Das heißt, jede Applikation kann nur auf den eigenen Speicherplatz zugreifen, und es gibt auch 10 Megabyte Speicher nur zur Verfügung pro Anwendung. In der neueren Version Silverlight 3 für offline laufende Applikationen 25 Megabyte. Darüber hinaus kann man natürlich eine Erweiterung anfordern, aber das muss der User wieder bestätigen. Der Zugriff auf diesen Local Storage funktioniert über die Isolated Storage API, die es in .NET bereits gibt. Und das schauen wir uns jetzt kurz mal an. Wir gehen in unsere Search Page hinein. Oder wir können das auch in Expression Blend wiederum machen. Wenn wir XAML nicht sehen wollen, gehen wir in unsere Search Page hinein und suchen uns im Order Grid. Gehen wir mal in den Standard State Base. Und im Order Grid, nicht Search Grid, sondern Send Order Grid, Entschuldigung, haben wir hier ein Headered Content Control, ein Stack Panel, und hier drinnen haben wir eine Reihe von interessanten Controls und dann auch Buttons, die wir jetzt verwenden wollen. Machen wir das Ganze mal sichtbar, indem wir hier in den Send Order State gehen, und okay, wir haben jetzt hier die Controls. Das erste ist einmal, wir wollen diesen Button Adresse speichern, verwenden. Adresse speichern soll, der Button soll heißen Button, na, braucht eigentlich keinen Namen, aber er braucht einen Event-Händler. Bei Klick machen wir Button Save Address _ Klick. Das ist der erste Event-Händler, Adresse speichern. Das nächste ist, wir müssen diesen Textboxen, die wir hier verwenden, Namen geben. Die erste Textbox hier ist die TB oder TXT Street. Die zweite Textbox ist die TXT Last Name. Das ist TXT First Name. Und dann haben wir noch die anderen Textboxen, die hier drinnen sind. Das ist einerseits TXT PLZ. Ja. Und TXT. Achso. Und TXT City. Nun haben wir alle Controls, und wenn jetzt jemand auf Adresse speichern drückt, möchten wir in C-Sharp eine Operation dazufügen. Ah, da war sie schon. Search Page, Button Save Address Click. Was soll passieren? Wir wollen die Textboxen einzeln in den Local Storage ablegen. Dazu bauen wir uns ein Customer-Objekt. Customer, Shift-Alt-F10. Das habe ich schon vordefiniert. Customer hat einfach Eigenschaften wie First Name, Last Name, Street und so weiter. Was wir jetzt sagen ist Customer, Cast equals New Customer. This Customer.FirstName equals Text FirstName. Ups. Text FirstName.Text. Wir machen es nur für zwei. Cast LastName equals Text LastName.Text. Das kann man analog für alle anderen Textboxen auch machen. Und diesen Customer speichern wir jetzt serialisiert in den Isolated Storage hinein. Dazu verwenden wir einen Namespace, der heißt System IO Isolated Storage, und haben hier zur Verfügung Isolated Storage Settings, eine statische Klasse, wo ich sagen kann, entweder Applikation Settings oder Isolated, machen wir da mal einen Strichpunkt dazu, oder Isolated Storage Settings Site Settings. Das ist entweder nur für diese eine Silverlight Applikation der Store oder für alle Silverlight Applikationen von der gleichen URL. Das wären die Site Settings. Wir machen jetzt aber die Application Settings, öffnen die und kriegen hier ein Objekt zurück, das heißt Isolated Storage Settings. Settings equals Application Settings. Und in diesen Settings können wir jetzt wie in einem Dictionary add aufrufen oder clear oder remove. Wir haben auch Keys zur Verfügung. Wichtig ist, dass wir am Ende Save aufrufen müssen. Das heißt, wir rufen ganz am Ende Settings Save auf und fügen in dieses Dictionary jetzt ganz einfach hier Settings mit einem Key Customer equals Cast ein. Dadurch wird in diesem Dictionary der Customer abgelegt unter diesem Schlüssel Customer und das Customer-Objekt serialisiert hinein in unseren Isolated Storage. Was ist der Vorteil? Wir können jetzt uns in dem Search Control, in der Search Page, auch auf ein Event hängen. Zum Beispiel, die Search Page wird ja ausgeführt, wenn wir den Button, die Send Order Page wird ja ausgeführt, wenn wir den Bestellung senden Button klicken. Das heißt, wir hängen uns hier auch mit einem Event Händler dran, Button Send Order Click. Und wenn jemand Bestellung senden drückt, machen wir noch Folgendes im Hintergrund. Wir laden uns den Customer wieder heraus. Wir sagen if. Zuerst laden wir uns die Isolated Storage Settings hier natürlich wieder und sagen dann if Settings try get value. Der Key ist Customer. Der out value ist cast. Object cast equals null. Wenn tryGetValue true zurückliefert, dann sagen wir, so, wo ist da der Fehler? Schauen wir uns das nochmal an. tryGetValue, also wir müssen das hier drinnen machen natürlich, outCast. Wir können sogar den Customer direkt zurückliefern, indem wir das Ganze generisch aufrufen hier. Passt, wir kriegen einen Customer zurück oder auch nicht. Wenn wir einen Customer zurückkriegen, dann können wir den hier verwenden, cast. Und haben das deserialisierte Objekt wieder zur Verfügung. Sagen wiederum txt firstname text equals cast.firstname, txt lastname.text equals cast lastname. Und haben so Persistenz über die Applikationslaufzeit hinweg. Schauen wir uns das Ganze einmal an, wie das funktioniert. Wir gehen auf Bestellung senden. Und wir haben bereits hier Max Knorr drinnen stehen. Das heißt, wir haben das Sample irgendwann einmal schon gemacht. Aber wir löschen Max Knorr raus, sagen Adresse speichern. Nun refreshen wir die Applikation, gehen wieder auf Bestellung senden. Die Werte sind leer. Wir machen das Ganze, wir schließen den Browser, starten den Browser neu, schauen uns die Applikation an. Wir kommen also zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Was passiert? Die Adresse ist wiederum leer. Wir können jetzt hier eingeben Test User. Wir können Adresse speichern machen. Beenden die Applikation, kommen zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel mit einem anderen Browser wieder zurück. Oi. Ja, das ist jetzt sehr... das braucht man nicht. Wir laden die URL. Auch hier ist das gleiche Silverlight-Plugin wieder im Einsatz natürlich. Das heißt, auch hier sehen wir Bestellung senden und auch hier ist Test-User zu einem späteren Zeitpunkt wieder verfügbar. So können wir mit dem Isolated Storage Daten speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwenden über ganz normale Business-Objekte, die wir hier ablegen können. Damit sind wir am Ende des heutigen Webcasts angekommen. Zu guter Letzt noch zwei Termine. Am 25. September findet bei uns im Office von Microsoft Österreich in Wien am Europlatz ein MSDN-Briefing zu Silverlight statt. Da werden wir uns andere Dinge anschauen, die wir heute in dieser kurzen Zeit nicht sehen konnten. Wie zum Beispiel kann man ein Model View View Model bauen. Das ist ein Ansatz wie Model View Controller, sodass man nicht immer mit diesen Event-Händlern arbeiten muss und direkt auf Controls zugreifen muss, sondern eine bessere lose Koppelung hat. Das ist dieses Model View, View Model Pattern ZB. Wir werden uns auch die Sockets anschauen, wir werden uns unterschiedliche Subpages mit Navigation anschauen und andere Dinge, wie auch zum Beispiel die .NET RIA, Rich Internet Application Services. Das ist eine Weiterentwicklung der Data Services, wo man dann auch Validierung drinnen hat und andere Dinge. Haben Sie Interesse an diesem MSDN-Briefing? Es findet am Freitag, den 25. September statt, am Vormittag. Melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben, auf www.codefest.at an. Das zweite ist, wir haben auch die Remix, eine Designer-Konferenz und Web-Developer-Konferenz. Der Fokus ist hier klar Web. Also auch Silverlight wird wieder vorkommen. Anmeldung auf www.microsoft.com/austria/remix. und weitere Infos natürlich auch auf www.codefest.at. Wiederum zu diesem Thema, wie auch dem letzten Thema, gibt es dann wieder On-Demand-Webcasts, wo wir ins Detail gehen, dann auch die Anbindung der einzelnen Controls zeigen, wo Sie sehen, wie werden die Daten jetzt dann im Data in der Listbox angezeigt, wie funktioniert die Bestellung mit diesem Bestellbasket, und das finden Sie ebenfalls auf www.codefest.at. Damit darf ich mich recht herzlich bedanken fürs Zusehen. Wir sind auch im letzten Teil unserer Silverlight Webcast-Serie angekommen. Wir machen dann nächsten Monat eine Webcast-Serie zu ASP.NET, wo es nicht um die Client-Applikationen mit Silverlight geht, sondern um die serverseitigen Web-Applikationen, also wie man ASP.NET verwenden kann, um HTML-Seiten automatisch zu generieren mit Server-Controls und anderen Dingen. Eine Frage ist hereingekommen. Stefan fragt, können wir kurz auf die Kamera umschalten? Stefan fragt, kannst du die Frage nochmal formulieren, weil DB, ich habe die nur stichwortartig DB erstellt, nur den Services benutzt wurde. Haben Sie in den letzten Casts auch die Datenbank erstellt, die in den Services benutzt wurde? In dem Live-Webcast nicht. Die Aufteilung ist immer so, wir machen den Live-Webcast immer nur Ausschnitte, Teile, also nicht das komplette Szenario. Es gibt aber dann die On-Demand-Webcasts, wo man auch sieht, wie wir das Datenmodell bauen dafür. Also jetzt einfach nur einen Überblick zu geben über das Modell. Wir haben ein Entity-Framework, ein Datenmodell, ein EDM und Services dazu. Wie man aber dieses Entity-Datenmodell im Detail baut, wieder zum Nachher ansehen in den On-Demand-Webcasts. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Und die Datenbank selber, habe ich einfach ein fertiges SQL-Skript, das die Datenbank anlegt. Das wird es dann nachher mit der Demo zum Download geben. Damit herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback zu dem Format haben, also Live-Webcasts, die Überblicksszenarien geben, On-Demand-Webcasts, die dann die Details genauer erläutern, dann senden Sie uns einen Kommentar über codefest.at. Wir freuen uns über jedes Feedback und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der ASP.NET Webcast-Serie. Herzlichen Dank fürs Zusehen.